Wir haben eine Pilotfolge, also das ist eine Testfolge gedreht mit Jens Spahn. Und das war das allererste Mal, dass ich ein Interview geführt habe und da liefen die Kameras direkt. Also es war schon, das war schon was total Neues, obwohl ich natürlich die Aufmerksamkeit oder Kameras und so kannte und das ist ein super Vorteil. Ich fühle mich nicht unwohl vor Kameras, das ist, es spornt mich eher an, aber trotzdem war das schon nochmal was anderes, weil man da, ja, da war ich komplett auf mich alleine gestellt in diesem, in dem Falle, obwohl ich natürlich ein Team habe, was mir geholfen hat, aber so fühlte es sich dann an.
Hallo, mein Name ist Boris und ich arbeite mit Menschen zusammen, die sich vor Kameras wohlfühlen wollen. In der heutigen Folge spreche ich mit dem TV-Moderator Luis Klamroth. Er ist der jüngste deutsche Polit-Talker mit eigener Sendung. Und das zu Primetime. In Klamroths Konter duelliert er sich mit SpitzenpolitikerInnen. Dabei lässt er sich nicht in sein Blatt schauen. Im Gespräch mit mir hingegen legt Luis seine Karten offen hin. Er erzählt, wie er sich vorbereitet, um auch bei der schärfsten Diskussion absolut gelassen zu bleiben. Zu kontern eben auf Augenhöhe. Für alle, die auch mal in hitzigen Gesprächssituationen einen kühlen Kopf bewahren wollen, ist die Folge sehr hilfreich. Ob mit Kolleginnen, Chefinnen oder den ganz besonders wichtigen Menschen. Ich hatte unheimlich viel Spaß bei dem Gespräch und musste bei einigen Geschichten, die Luis erzählt hat, sehr, sehr lachen. Und ich bin mir sicher, du wirst auch lachen. Aber wie immer, das entscheidest am besten du. Du nimmst dir einfach das mit, was dir gut tut, und den Rest lässt du einfach da.
Du hörst Kein Applaus mit Boris Beimann. Der Podcast, der Schweres leicht macht.
Heute freue ich mich, den Journalisten, den jüngsten Polit-Talker.
Noch,
genau. Auch er wird älter. Mit eigener Sendung in NTV und ja, jetzt können wir auch sagen Unternehmer. Auch mit eigener Produktionsfirma bei mir begrüßen zu dürfen. Freue mich, Luis Klamroth, dass du mir hier gegenüber sitzt.
Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Wir haben ein kleines Spiel vorbereitet, beziehungsweise jeder Gast hat die Aufgabe, genauso wie ich, einen Satz unterzubringen im Verlauf des Gesprächs. Ein Satz, ein Spruch, eine Floskel, was auch immer. Und den bekommen wir von jemandem geschickt, den du kennst, den ich in der Regel auch kenne. In dem Fall ist es der Buchautor Friedemann Karik und der wird dir eine WhatsApp geschickt haben, eine Sprachnachricht oder eine Nachricht, das heißt, guck mal drauf, mir hat er auch was geschickt. Okay.
Oh Gott.
Also wir müssen es irgendwie so unterbringen, dass der jeweils andere es nicht merkt. Und am Ende des Gesprächs lösen wir natürlich auf. Meine bisherige Bilanz ist niederschmetternd. Also ich
Friedemann.
Ich hab's bislang noch nie geschafft. Aber jetzt, wenn es von Friedemann Karich kommt, dann möchte ich es natürlich diesmal schaffen.
Mhm.
Ich frage zu Beginn ganz gerne, was lösen die Worte kein Applaus bei dir aus?
Ich habe ja eben scherzhaft gesagt, das kenne ich nicht, aber stimmt natürlich nicht. Nein, das ist ja in dem, was ich mache, gar nicht unbedingt immer auf Applaus in einem, sagen wir mal, klassischen Sinne aus. Ja, also ich stehe jetzt nicht auf der Bühne, erzähle eine Pointe und obwohl das auch mal vorkommt und warte dann auf Applaus und habe Angst, dass er ausbleibt, das gibt's ja bei mir nicht, sondern ich interviewe ja meistens Leute und bereite meistens anderen die Bühne und der Applaus kommt vielleicht hinterher, weil mir Freunde, Kollegen, VeranstalterInnen auf die Schulter klopfen, das ist dann mein Applaus. Aber diesen Applaus von, sag mal, 20.000 Leuten, die im Stadion sind und auf mich gucken, den braucht's ja gar nicht oder den versuche ich mir auch gar nicht zu holen. Gab allerdings jetzt verschieße ich schon direkt die Anekdoten am Anfang, aber weil als du gesagt hast, kein Applaus, musste ich daran denken, dass ich mit, ich glaube es war so 12, 13 oder so, war ich in der Arena auf Schalke oder ein bisschen älter kann es auch gewesen sein, in der Arena auf Schalke, 55.000 Menschen, das Stadion ist voll Und da waren wir, wurde ich dann auf unten auf den Rasen geholt und interviewt, Video auf dem Videowürfel oben übertragen. Und dann fragt der Stadionsprecher, fragt der Stadionsprecher, sag mal, Luis, du spielst ja auch Fußball. Ich weiß nicht warum, aber ich habe dann gesagt, nö, ich spiel Tennis. Und haben 55.000 Menschen geboot. Wirklich geboot. Und das war schon ein heftiges Gefühl. Also das war schon krass. Das war, ich meine auch gespürt zu haben, dass das kein böswilliges Buhen war, sondern ja, eher so, sagt der Tennis, kann nicht sein, jetzt buhen wir. Ja. Aber das ist schon irre. Also da habe ich dann gespürt, was das auch machen muss mit so FußballspielerInnen auf dem Rasen, wenn dann so ein volles Stadion denen eine Reaktion gibt. Das war schon irre. Das hat schon beeindruckt. Das war vielleicht der Moment, in dem es keinen Applaus gab bei mir im Leben.
Ja, fast noch besser als vielleicht so eine Stille und Leere, ne?
Ja, Stille und Leere ist natürlich schlimmer, wenn man eine Pointe setzt und dann lacht niemand. Das ist, oder es gibt keine Reaktion. Ist natürlich am schlimmsten.
Warum reagieren Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, auf die Frage nach Aufregung oder Lampenfieber, so wie wahrscheinlich Politiker bei dir in der Sendung, auf die Frage, wollen sie Kanzler werden?
Ja, interessant. Warum das Leute nicht beantworten im Grunde genommen, ne? Also, oder die Frage umschiffen. Ja, das ist natürlich, weil ich umschiffe sie nicht. Ich kann dir gerne gleich darauf antworten, aber ich stelle erstmal die Theorie auf, warum das Leute umschiffen. Weil natürlich, wenn man auf der Bühne steht, so eine Selbstsicherheit ausstrahlt, auch ausstrahlen muss, glaube ich. Ich glaube, das hat ganz viel auch damit zu tun, warum sich Leute zu einem hingezogen fühlen. Wenn man so eine Sicherheit hat und sagt, ich hab hier das Heft in der Hand und das auch ausstrahlt und die Leute einem deswegen folgen, einem die Aufmerksamkeit bei einem liegt. Und wenn man dann erzählt oder darüber nachdenkt, darüber redet, dass man eigentlich total nervös ist und eigentlich eben diese Sicherheit, die es da braucht, gar nicht hat, dann macht das ja die ganze Illusion kaputt. Deswegen umschifft man es wahrscheinlich.
Ja, wir sind eigentlich mittendrin beim Thema. Wir zwei haben eigentlich, also ich habe dich angeschrieben, weil ich auf der Suche war nach einem Politiker, den man gut zu dem Thema befragen kann, weil ich mir dachte, ein Politiker ist insofern spannend.
Ah, ich bin nur die zweite Wahl.
Wegen dieser Auftrittssituation. Ja, sorry, der WhatsApp-Verlauf, du kannst da drin lesen, dass das so war. Also ich meine, das war wirklich so. Ich habe gedacht, Mann, du hast eine Idee, wie man da gut irgendwie ansprechen könnte. Und dann warst du mitten in Produktionszeit so und hast auch total nett geantwortet, sagst du, ja, voll gerne, aber eigentlich hier brennt gerade der Baum im Sinne von, wir produzieren die erste Sendung. Mhm. Also erste Sendung mit eigener Produktionsfirma. Ja. Ne? Das war der Punkt, wo wir dann einfach irgendwie zusammenkamen und sagte, ja, das ist, weil ich dich auch so wahrgenommen habe, dass du in dieser Moderationsrolle sowas von, ja, mittlerweile souverän bist. Bist du auch? So.
Wenn es so wirkt, ist doch gut.
Ja. Aber an der Stelle sagtest du, ja, erste Show ist schon echt nochmal was Besonderes an der Rolle.
Ja, das ist natürlich. Also genau, ich habe da nicht alleine, aber mit einem Freund und meinem Cousin zusammen eine Produktionsfirma gegründet Ende letzten Jahres. Und wir produzieren seit diesem Jahr unter anderem die Sendung Klamotz Konter, die ich moderiere, aber auch andere Sachen, Dokumentationen, Podcasts und so weiter. Und das ist natürlich nochmal was vollkommen anderes. Also wenn ich als Moderator eine Sendung moderiere, die eine andere Produktionsfirma produziert, so wie das bei mir in der Vergangenheit in den letzten 3 Jahren war, dann moderiere ich das, bin auch nervös, muss mich auf meine Aufgabe konzentrieren, aber am Ende kann ich auf die Produktionsfirma schimpfen, wenn was nicht läuft.
Also wie der Fußballer dann auf den Boden oder den Schiedsrichter.
Genau, so, und wenn ich aber das selber produziere, dann bin ich in der Verantwortung für alles, was da passiert. Und dann kann ich nicht auf irgendjemanden schimpfen, sondern dann muss ich auf mich schimpfen und sagen, das habe ich nicht gut vorbereitet oder da haben wir das Team falsch zusammengestellt oder. Es gibt ganz viele Falltüren. Und deswegen war ich schon sehr nervös oder angespannt und stand auch sehr unter Druck, ne? Weil du machst natürlich dann so einem Sender auch ein Versprechen und sagst, pass auf, wir können das. Wir haben noch nie was produziert, aber lasst uns mal so eine Sendung produzieren, die um 20.15 Uhr läuft, zugegeben auf NTV. Manche sagen gehässig, NTV gucken 5 Leute, 4 ohne Ton davon am Flughafen, aber trotzdem, ja, um 20.15 Uhr und dann, da hast du einigen Leuten was versprochen, denen, die dir Geld gegeben haben, um diese Firma aufzubauen, dem Sender, die dir das Vertrauen schenken, dass du, obwohl du das noch nie gemacht hast, jetzt eine eigene Sendung komplett produzieren kannst. Und dann musst du es erstmal abliefern. So, und deswegen war das eine sehr stressige Zeit. Oder ist sie immer noch, aber sehr erfüllend und sehr schön.
Und das sag ich mal, vielleicht das Spannende für den Hörer, also so, ne, kann man natürlich total nachvollziehen, das Umfeld, irgendwie ändert sich da was. Gleichzeitig war die Sendung, Klamroths Konter, ja, eine Sendung, die du ja schon echt seit 2016.
Ja, irgendwie so 2016, 17, irgendwie
sowas, ja. Auch einmal, zweimal sogar einen Fernsehpreis gewonnen hast.
Einmal, zweite kommt noch.
Das war, genau. Nee, natürlich, die goldene Kamera hast du gewonnen.
Ja, die habe ich auch gewonnen, aber nicht für die Moderation.
Genau,
ja.
Genau. Also das Spannende, dass es quasi die gleiche Show war, aber trotzdem auf einmal eine neue Form der Aufregung da war, ne? Und die dann irgendwie spannend ist, weil das eigentlich, wieso kommt das auf einmal, ne? Und was kann ich vor allem machen an der Stelle? Und du bist schon total erfahren eigentlich, ne? Also was Bühnenmomente angeht.
Im Grunde genommen eigentlich ja, also ich meine die Sendung, die mache ich so richtig regelmäßig erst seit dem Fernsehpreis, den habe ich vor 2 Jahren gewonnen und davor immer so versprenkelt, aber das heißt quasi, ich, was Bühnenmomente angeht vielleicht, ja, Entschuldigung, weil ich schon meinen ersten Film gedreht habe, da war ich 10 und dann mit 11, einen der größten Filme, erfolgreichsten Filme, die es überhaupt je gab in Deutschland. Das heißt, wenn man das alles als Bühne bezeichnet, auf jeden Fall, aber die Tätigkeit zu sagen, jemanden zu interviewen, also sehr inhaltlich getrieben auf eine Bühne zu gehen, das war mit meiner Sendung Klamroths Konter komplett neu. Also ich habe wir haben eine Pilotfolge, also eine Testfolge gedreht mit Jens Spahn. Und das war das allererste Mal, dass ich ein Interview geführt habe und da liefen die Kameras direkt. Also es war schon, das war schon was total Neues, obwohl ich natürlich die Aufmerksamkeit oder Kameras und so kannte und das ist ein super Vorteil. Ich fühle mich nicht unwohl vor Kameras, es spornt mich eher an, aber trotzdem war das schon nochmal was anderes, weil man da war ich komplett auf mich alleine gestellt in dem Falle, obwohl ich natürlich ein Team habe, was mir geholfen hat, aber so fühlte es sich dann an.
Ja. Ja, und das erklärt schon so ein bisschen, ne, so auch eine Unruhe, so das Gefühl von sich alleine fühlen, wenn es nicht selbst gewählt ist, ist natürlich was uns eher beängstigt oder Stress macht, als wohlfühlen lässt an der Stelle. Gab's für dich, du hast gerade einen Film angesprochen, das ist Das Wunder von Bern, wo du an der Seite von deinem Vater gespielt hast und kommst aus einer Familie, wo es viel Schauspiel oder auch Fernseherfahrung gibt. War das für dich, gab's da einen Moment, wo für dich klar war, du wolltest auf die Bühne?
Nicht wirklich. Also meine Eltern haben das auch nie forciert. Ganz im Gegenteil, die wollten das eigentlich eher immer ein bisschen verhindern, haben uns auch aus dem Rampenlicht, mein Vater war ja auch schon damals bekannt, als wir jünger waren, immer rausgehalten. Also
genau, ich sag's einmal kurz, ne? Das ist mein Vater.
Peter Lohmeier, Peter Lohmeier ist der Schauspieler und wir sind nie mit ihm über einen roten Teppich gelaufen oder sowas gab's nicht. Da haben sie uns komplett rausgehalten. Und dann gab's irgendwann den Moment, da wurde für ein Casting ausgeschrieben, für einen Film, und da war die Beschreibung des Jungen ein unsportlicher, schüchterner, stotternder Junge. Ja, das war jetzt noch vor dem Wunder von Bern. Ja. Und ich habe natürlich, weil ich auch oft am Set war, bei meinem Vater hat das eine Faszination. So ein Filmset ist ja einfach was spannend, total Spannendes. Ja. Auch als kleiner Junge total spannend. Und deswegen habe ich diesen Casting-Aufruf, der ist irgendwie auf mich zugekommen. Wurde mir angetragen und dann habe ich zu Hause gebettelt, habe gesagt, oh, ich will da aber hin, ich will das machen. Und dann hat meine Mutter gesagt, pass auf, die Rollenbeschreibung trifft überhaupt nicht auf dich zu. So, dass du kannst da hingehen und die Erfahrung machen, wie so ein Casting aussieht, wenn du es unbedingt willst, aber die Rollenbeschreibung passt eben nicht, nimmst dir nicht persönlich, so, du wirst da nicht genommen werden, aber dann mach halt die Erfahrung. Und dann bin ich hin und wurde genommen. Und wurde genommen und dann konnten meine Eltern natürlich dann irgendwie schlecht sagen, jetzt wurdest du genommen, darfst du es nicht machen.
Du hast gewonnen, aber nein.
Genau, ich habe dann das Casting gewonnen, das war so ein super, der Mistkerl hieß das, ein Kinder, ja. Kinderkinofilm. Ja. Ganz, ganz tolle Erfahrung, mit ganz, ganz tollen Menschen da gearbeitet und das hat super Spaß gemacht. Und dann hat mich der Regisseur Sönke Wortmann vom Wunder von Bern hat mich in diesem Film gesehen und hat gesagt, lass uns doch mal sprechen. Und dann bin ich zum Wunder von Bern gekommen und das war, da konnten meine Eltern dann auch nicht mehr Nein sagen. Ne? Also meine Mutter tritt da sowieso immer auf die Bremse, muss das sein, willst du das unbedingt machen und so weiter. Aber ich wollte das dann unbedingt, ich war angefixt. Und dann ist das eine zum anderen gekommen. Damals konnte niemand damit rechnen, wie erfolgreich dieser Film überhaupt wird. Das war ja schon, ich glaube, zu dem Zeitpunkt der erfolgreichste Nachkriegskinofilm, der je lief. Das war bombastisch und damit konnte niemand rechnen. Ne?
Und dann hattest du mir auch am Telefon erzählt von der, gibt es auch in anderen Interviews, dass du dann muss man fast schon wieder erklären, bei Wetten, dass auf der Couch saß. Ne? Ja. Muss man fast schon wieder erklären, dass Wetten, dass die erfolgreichste Spielshow, Unterhaltungsshow.
Ja, damals Thomas Gottschalk moderiert. Ich glaube, 14 Millionen Menschen haben das im Schnitt geguckt. Also absurde ZuschauerInnenzahlen, die es heute gar nicht mehr gibt im Fernsehen. Das war, ich habe neulich mit einer Kollegin gesprochen und wir haben gesagt, eigentlich sind wir die Generation Wetten, dass, weil wir immer zu Hause uns darauf gefreut haben, als Kinder Wetten, dass zu gucken. Wir haben immer, es war klar, Samstag, ich glaube einmal im Monat lief die ungefähr, setzen wir uns hin, gucken Wetten, dass, riesen Vorfreude schon den ganzen Tag. Und dann kam irgendwann der Anruf für die Promotion für den Film, ob mein Vater und ich nicht zu Gast bei Wetten, dass sein wollen. Und das war dann tatsächlich eine Diskussion zu Hause, weil meine Mutter gesagt hat, das ist viel zu groß und wir brauchen diese ganze Aufmerksamkeit, hat sie ein schlechtes Gefühl irgendwie mit.
Ja.
Und dann war aber klar, eine größere Promotion bekommt man nicht für so einen Film.
Ja.
Und dann sind wir dahin hingegangen.
Und stimmt die Geschichte, dass du da die Goldene Kamera bekommen hast? Und weil ich konnte das nicht mehr sehen.
Gibt's nicht mehr? Ah, ich habe die DVDs habe ich natürlich alle zu Hause. Nee, die Goldene Kamera habe ich tatsächlich bei der Thomas Gottschalk spielt eine wichtige Rolle in meinem Leben. Die hat er moderiert. Das war quasi einfach eine Verleihung, zu der im Nachhinein hätte ich da skeptisch sein müssen. Mein Vater sagte, wir fahren jetzt zur Goldenen Kamera-Verleihung. Das war sowas, das hätten meine Eltern nie erlaubt. Man fährt nicht einfach zu irgendeiner Preisverleihung, nur um da zu sein. So, ne? Mein Vater hat das dann irgendwie begründet, gesagt, ja, ein bisschen Werbung für den Film machen, weil die Idee irgendwie kommt jetzt nochmal ins Kino.
Läuft nicht so gut.
Keine Ahnung. Und da hätte ich eigentlich skeptisch sein müssen, weil meine Mutter hätte das nie zugelassen, dass ich einfach zu einer Preisverleihung ohne Grund irgendwie hinfahre. Aber dann sind wir hin und dann sagte mein Vater noch immer im Auto zu mir, ja Luis, wenn dich jetzt irgendwie jemand fragt von den JournalistInnen, dann sag doch auch mal, was für eine tolle Erfahrung das war mit dem Regisseur. Also sagte quasi mir schon so ein bisschen, legte mir in den Mund die Dankesrede, wem ich denn so danken sollte. Und ich wunderte mich schon, aber auch nichts bei gedacht. Und dann saßen wir im Publikum bei der Goldenen Kamera und dann hieß es Nachwuchspreis. Und das ehrlich, weil jetzt mache ich mich ganz ehrlich, aber ehrlicherweise hat da mein Herz komplett angefangen zu klopfen. Also da, mein Körper hat vor meinem Kopf quasi schon gemerkt, jetzt könnte was passieren. Und das hatte ich ein zweites Mal auch, als ich den Fernsehpreis gewonnen habe, jetzt als erwachsener Mann dann.
Ja.
Und da hat mein Herz total angefangen zu klopfen und dann hieß es, dann ist ein Überraschungspreis, ne? Ich wusste das vorher nicht und dass ich die Goldene Kamera bekomme, genau.
Und weil, als du jetzt den Fernsehpreis gewonnen hast, war das so ein Wiedererleben?
Totales Wiedererleben. Ich wurde zum Fernsehpreis eingeladen, dachte, ah, wie cool, wahrscheinlich einfach, weil, das war das erste Mal, dass ich eingeladen wurde und dachte, ja, wie cool, weil die Sendung NTV hatte ein bisschen Schlagzeilen auch, also meine Sendung Klamotz Konter hatte ein bisschen Schlagzeilen gemacht und ich dachte, okay, vielleicht so die Leute aus dem Fernsehbereich, die irgendwie gerade ein bisschen so in aller Munde sind, die werden dann auch eingeladen. Und dann bin ich ganz alleine zum Fernsehpreis, war auf dem Weg nach Köln und habe noch meinem Cousin geschrieben und meinte, ich habe irgendwie Kopfschmerzen, hast du nicht Bock irgendwie Fußball zu gucken, weil ich kenne da auch niemanden bei dieser Preisverleihung. Dann stehe ich da alleine rum, starr auf mein Handy und ich bin jetzt auch nicht so, mittlerweile kann ich das besser, aber damals war ich jetzt auch nicht so der Typ, der dann einfach zu jedem hingeht und mit denen irgendwie einfach anfängt, Smalltalk zu machen.
Ist auch ein Auftritt übrigens.
Ist auch ein Auftritt, den ich mittlerweile viel besser beherrsche. Aber damals war es nicht so und habe meinem Cousin geschrieben, wollen wir nicht lieber Fußball gucken? Es lief, glaube ich, Champions League. Und der schrieb aber zum Glück, er kann nicht, er ist irgendwie verhindert. Zum Glück, weil sonst hätte ich wahrscheinlich die Preisübergabe an mich verpasst. Bin zu der Verleihung also hin, saß dann da am Tisch, war auch irgendwie nett. Und dann, genau, und dann war das so, dass Barbara Schöneberger sagte, so jetzt, jetzt kommen wir zur Nachwuchspreis oder zur Förderpreisverleihung. Und da hat mein Körper sofort auch wieder hochgefahren. Ich habe sofort Herzklopfen gekriegt. Habe mich in dem Moment, dann ist Barbara Schöneberger zu einem jungen Kollegen gegangen und hat dem den Förderpreis verliehen von der Heute-Show. Und habe mich dann in dem Moment, habe ich mich so geschämt, weil ich dachte, jetzt dein Körper sagt schon, du erwartest jetzt diesen Preis, aber guck mal, wie doof du bist, er geht an jemand anderen, der Preis. Also da habe ich mich wirklich geschämt in dem Moment, war auch sauer, habe dann wie Bier getrunken und dachte so, Luis, du bist so bescheuert, was erwartest du denn hier, dass du hier den Fernsehpreis auch noch gewinnst? Und dann ist Barbara Schöneberger von dem anderen Tisch zu mir gekommen mit der Kamera und Licht und ich guckte so genervt hoch, ich so, was will die jetzt irgendwie Smalltalk machen oder was jetzt mit Mikro? Und sie sagt, Luis, ich sage, ja, Barbara. Wirklich genervt, dann sagt sie, und du kriegst auch einen. Und so, und dann in dem Moment, dann wurde es mir klar, dass ich auch einen gewinne. Also war ein irrer Moment. Vor allen Dingen war es ein sehr, sehr emotionaler Moment zugegebenermaßen. Für mich habe auch, also das so emotional war, ich habe jetzt, klingt doof, aber schon mehr Preise gewonnen. Und aber so emotional war es für mich noch nie, weil das zum ersten Mal auch ein Preis war für eine Arbeit, die nichts. Also die nicht mehr in dem Kontext von meinem Vater stand, also ne, beim Film war ja auch immer mein Vater dabei und so weiter, die nichts mit dieser Filmkarriere zu tun hatte, sondern was ich komplett eigen geschaffen hatte. Und insofern war das so ein emanzipatorischer Preis für mich auf eine Art. Und der war wichtig und hat mich sehr gerührt auch.
Ja, jetzt haben wir so viele kleine Beispiele schon und Anekdoten gehört, wie unterschiedlich diese Auftrittserlebnisse sein können. Und in deiner Sendung würde gerne, ne, so mal, dass du uns mal so mit an die Hand nimmst, was so von Vorbereitung bis hin zur Interviewsituation bis danach so ein bisschen so passiert. Mhm. Weil ich glaube, auch da sind die Erlebnisse unterschiedlich, je nach auch Interviewpartner, die du hast.
Auf jeden Fall, ja.
Nimm uns doch mal so exemplarisch mit in eine Sendung, in eine Vorbereitung.
Ja, also das ist, so eine Sendung macht man ja nicht alleine, sondern tatsächlich mit meinem Team. Das heißt, wir fragen PolitikerInnen an und sind dann, sorry, ich musste kurz die Blaubeeren leckeren, die hier stehen, wegstellen. Ja? Und sind dann, und irgendwann sagt jemand zu und dann ist klar, wer der Gast ist, dann lese ich mich ein, lese wahrscheinlich viel zu viel, gucke Sendungen, in denen dieser Gast schon zu Gast war, gucke mir Interviews an, gucke, was für Techniken dieser Gast benutzt in den Antworten. Also wenn man sich ein Interview anguckt, dann kann man ja sehen, wie reagiert der Gast, wenn er auf eine Frage nicht antworten will, wie weicht er dann aus.
Kannst du ein Beispiel geben?
Ja, es gibt immer wir nennen das in der Redaktion. Alle
interessant, die zuhören.
Ja,
also die jetzt irgendwo, ob sie mit Partner oder Partnerin streiten oder in der Firma oder so.
Ja, wir nennen das Nebelkerze werfen, machen die ganz oft, ne? Also was eine ganz beliebte Taktik bei SpitzenpolitikerInnen ist, Nebelkerzen werfen. Das heißt, ich frage eine Politikerin nach den Zuständen in Hongkong, China, warum gibt es da eigentlich nicht ein klares Statement von Ihnen, dass das nicht okay ist, was da in Hongkong passiert? Und dann fängt die Politikerin oder der Politiker an, über Saudi-Arabien zu reden, weil da ist es ja ganz genauso schlimm. Und da will ich mal was hören und da ist er und dann redet sie oder er eine Minute lang über Saudi-Arabien. Und wenn man nicht aufpasst, das passiert auch mir natürlich, dann fängt man dann über Saudi-Arabien an zu reden. Aber eigentlich wollte man ja über Hongkong und die Frage reden, warum ich von dem Politiker oder der Politikerin noch kein klares Statement dazu gehört habe. Das ist dann so eine Nebelkerze und da muss man dann einfach aufpassen und sagen, yep, ich habe sie nicht nach Saudi-Arabien gefragt, sondern nach China und Hongkong. Und darüber reden wir jetzt. Also das ist zum Beispiel eine ganz beliebte Taktik. Es gibt aber auch PolitikerInnen, die sehr viel dominantere Taktik benutzen, ne, die nach vorne preschen und eine Gegenfrage stellen, zum Beispiel Fragen anzweifeln, eine Prämisse in der Frage kritisieren, mir Dinge unterstellen, das gibt's auch, das mag ich eigentlich ganz gerne, so dass ich mag diese Situation, wenn die Bälle scharf hin und her geschossen werden, also wenn es gab Situationen in meiner Sendung, da hat mir mein Gast, die, also ist auch kein Geheimnis, Christian Lindner, hat mir in einer Sendung mal die Sendung aus der Hand genommen für 30 Sekunden. Ja. Der hat einfach nicht mehr zu mir geredet, sondern direkt in die Kamera zu den ZuschauerInnen. Da bin ich kurz geschwommen so, und hab's mir dann aber zurückgeholt. Ja. Ich finde, war eine super Sendung. Ich finde das nämlich auch vollkommen okay, wenn man sieht, dass wenn ich mal einen Fehler mache, wenn ich mal nicht weiter weiß, wenn ich schwimme, wenn das der Zuschauer, die Zuschauerin mitbekommt, finde ich das eigentlich super, weil das sind ja die Momente, die man irgendwie sehen will. Die sind auch ehrlich, die sind authentisch. Wir schneiden ja auch nichts, wir produzieren live to tape. Das bedeutet, es ist einfach so wie wir es aufnehmen, sieht man es dann auf dem Schirm auch. Wir bereiten uns dann vor, lesen alles Mögliche, besprechen dann zusammen, worüber wollen wir eigentlich mit diesem Gast reden, warum ist dieser Gast interessant. Ich sage auch normalerweise am Anfang der Sendung immer, ich finde sie spannend, weil das ist, jetzt kommt so ein bisschen Background, das ist eigentlich ganz am Anfang ein Trick gewesen, weil ich mich unwohl gefühlt habe, in die Kamera zu sprechen. Ich dachte, das ist irgendwie altbacken, ich fühle mich da unwohl, direkt in die Kamera zu sagen, heute mein Gast, was weiß ich, Jens Spahn, und das ist wichtig, weil, blablabla. Das wäre ja so eine klassische, warum ist diese Person eigentlich wichtig, die bei mir sitzt, und dann ist dieses, ich finde sie spannend, sage ich direkt dem Gast, ich finde sie spannend, weil sie gerade Gesundheitsminister sind in einer Phase, in der die Welt in der Pandemie steckt, ist quasi eine versteckte, dem Zuschauer erklären, warum dieser Gast jetzt gerade wichtig ist. Ja, also
Relevanz
zeigen schaffen, ja. und dem Gast auch, und das macht auch was mit dem Gast, wenn ich dem am Anfang erstmal sage, warum ich den spannend finde. Und ja, das stimmt ja auch, es kommt ja aus mir heraus. Ja. Dieses, ich finde sie spannend, passiert meistens so, dass ich zu meinen RedakteurInnen komme, die sagen mir den Namen des Gastes, der zugesagt hat, und dann sage ich, ah, krass, okay, das ist natürlich spannend, weil, und dann schreiben die das mit, und dann haben wir schon meistens die Anmoderation. Und genau, dann bereiten wir uns vor, besprechen, welche Fragen wollen wir stellen, und dann machen wir was, das ist enorm wichtig in der Vorbereitung, wahrscheinlich der wichtigste Schritt, ist, dass wir die Sendung durchspielen. Ich spiele mich und meine Redakteurin spielt den Gast.
Okay.
Manchmal sogar mit Dialekt,
ja,
mit Habitus, also ja, mit, ne? Und dann spielen wir die Sendung durch. Dann stelle ich die Fragen. Und sie in der Rolle des Gastes antwortet und versucht dann auch schon auszuweichen bei unangenehmen Themen. Und ich merke, okay, die Frage, wenn ich die so stelle, dann kann sie das schnell ausweichen. Wenn ich die anders stelle, wird es schwieriger. Hier ist eine Stelle, da wird mein Gast bestimmt versuchen, nicht zu antworten. Da hake ich dann zweimal nach. Das ist quasi so der wichtigste Schritt eigentlich in der Vorbereitung. Und es kommt wirklich oft vor, dass in der Sendung dann ein Gast wortgleich antwortet mit dem, was meine Redakteurin sich vorher ausgedacht hat. Muss ich auch innerlich oft grinsen, weil das schon manchmal vorhersehbar ist, wirklich, wie PolitikerInnen antworten. Und das ist die Vorbereitung im Grunde genommen. Ja. Manchmal hat man mehr Zeit, manchmal ganz wenig, manchmal nur ein paar Stunden, weil ein Gast abgesprungen ist und ein neuer innerhalb von wenigen Stunden organisiert wird. Dann hat man weniger Zeit, aber auch das funktioniert ganz gut. Und dann geht's zur Sendung. Und bei der Sendung ist es so, dass ich möglichst wenig Berührungspunkte mit dem Gast habe, vorher wie auch nachher, weil ich eigentlich keine Nähe zu PolitikerInnen herstellen will. Weil ich glaube, dann wird man irgendwann, stellt man vielleicht nicht mehr die Fragen, die man stellen will, weil man denkt, ah, ich mag den aber und wir haben noch neulich ein Bier getrunken und so weiter. Deswegen versuche ich, so wenig wie möglich eigentlich privat oder Smalltalk mit denen zu machen. Das heißt, meine Redakteurinnen reden mit dem Gast und ich komme dann kurz vor Aufzeichnung, sage ich kurz Hallo, steht alles, sind Sie bereit? Dann legen wir jetzt los. Und dann geht die Kamera an und dann geht's los. Und danach, genau, reden wir manchmal noch ein bisschen, aber höchstens, wie war es für Sie? Alles in Ordnung? Und dann heißt es schon wieder Tschüss.
Also du gehst eigentlich, also das ist ein ganz klares Konzept der Sendung und Ziel für dich quasi da, ich nenne es einfach auf die Bühne oder vor die Kamera zu gehen, mit der Konfrontation einfach und auch mit der Haltung wahrscheinlich, okay, wenn sie mich jetzt doof finden, beziehungsweise vielleicht sogar, ja, sie sollen mich sogar doof finden an einer Stelle.
Ja, also ich glaube, genau, wenn ein Gast hinterher sauer ist, ist es mir lieber, als wenn er sagt, oh, das war ja toll und super und vielen, vielen Dank für die ganzen tollen Fragen, also bei SpitzenpolitikerInnen zumindest, beziehungsweise die meisten, es gibt bei mir in der Sendung eigentlich keinen Gesichtsverlust, ja, also ich begegne den Leuten schon immer auch mit Respekt, mit harter Konfrontation, ich frage auch danach, wo es weh tut, aber da verliert jetzt niemand sein Gesicht, ich blamier niemanden oder so, das will ich ja auch nicht. Aber es gab natürlich auch den einen oder anderen Gast schon, der gegangen ist, ohne Tschüss zu sagen, weil er die Fragen doof fand. Das kommt schon auch vor.
Wer war das?
Da kann ich nicht sagen. Aber ganz weit oben.
Genau. Und ist es dann, also auch vorkommen, ich meine, das kann man ja auch fast verstehen, ne? Man ist so quasi auf, man ist irgendwie im Zweikampf und in der Konfrontation und im ersten Moment, nö, habe ich jetzt erstmal das Gefühl, ich bin da jetzt nicht so gut rausgegangen, nee, habe ich auch keine Lust, Tschüss zu sagen. Kam da im Nachgang nochmal was?
Das ja, der Gast war auch danach nochmal in der Sendung. Also jetzt findige Rechercheure können jetzt gucken, wer schon öfter in der Sendung war.
Okay,
ja. Ja, das ist dann auch okay. SpitzenpolitikerInnen sind so absolute Vollprofis, die kann wenig schocken. Es gibt PolitikerInnen, die haben Spaß auch dran an diesem,
an der Konfrontation,
an dem Argumentativen, ja. an dem Hin- und Herspielen. Und dann gibt es andere, die mögen es nicht so gerne. Aber mir macht es meistens Spaß, wenn es wirklich heiß hin und her geht. So, wenn wir ein bisschen frei drehen, wenn ich nicht am Skript klebe, was wir uns vorher überlegt haben, sondern wenn es zwischen dem Gast und mir so ein Hin und Her halt gibt. Ne? Und das sind eigentlich die coolen Momente.
Erinnerst du dich an einen, wo du sagst, ja, der ist Auftrittssendung, ey, das ging echt durch wie geschnitten Brot?
Also die Sendung mit Christian Lindner, die war, also durch wie geschnitten Brot, die war, ging auf und ab, ja. War super spannend. Mit Jens Spahn ist es jedes Mal auch echt eine spannende Sendung. Der mag die Konfrontation auch. Mit Karliczek, der Bildungsministerin, war es eine sehr überraschende Sendung. Da hat sie Sachen gesagt, die sie, glaube ich, hinterher auch bereut hat. Hat da auch für auf den Deckel bekommen, auch im Bundestag. Das sind so, immer wenn es was gibt, wo die Leute mich überraschen, also wo sie vielleicht nicht erwartbar antworten. Ich hatte zum Beispiel auch mal, wir haben während der WM, da brauchst du keine SpitzenpolitikerInnen interviewen, weil Leute interessieren sich nur für Fußball. Während der Zeit, da haben wir mal Lothar Matthäus zu Gast gehabt.
Ja.
Und der hat mich zum Beispiel total überrascht, weil ich dachte, komm, der macht jetzt seine Vox-Reality-Show und der findet nur noch in der Gala statt mit irgendwelchen Frauen, die ja irgendwie ständig wechselt. Das war so mein Vorurteil, was ich hatte. Und ja. Ich war wirklich eigentlich ehrlicherweise vorher ein bisschen genervt und dachte, oh, was soll ich jetzt mit dem Lothar Matthäus hier irgendwie gesellschaftspolitische Fragestellungen diskutieren? Das ist jetzt nicht. Und dann kam der und dann war der so selbstreflektiert, so offen, so. Es war ein ganz anderes Gespräch, als ich das sonst führe, aber super spannend für mich auch. Danach war ich Lothar Matthäus-Fan. So,
ja.
Toller Typ, also total reflektiert, hat auch ganz offen darüber gesprochen, warum man keine Trainerjobs mehr bekommt und dass es auch zum Großteil seine eigene Schuld ist und so. Und das sind so, das ist ja das Tolle, also an meiner Sendung, dass ob es jetzt ein Lothar Matthäus ist, dem kann ich die Fragen stellen, die mich interessieren, aber vor allen Dingen auch bei SpitzenpolitikerInnen. Ich lese morgens Zeitung, mein Lieblingshobby, also ich spiele gerne Fußball, Tennis und mache alles Mögliche, aber mein wirklich liebstes Hobby ist, ich setze mich in einen Café und lese Zeitung. Also es gibt nichts, was ich lieber mache. Ja. Klingt langweilig, aber es ist für mich pure Entspannung. Und die Fragen, die ich mir da stelle beim Lesen der Artikel morgens, die kann ich dann womöglich am nächsten Tag oder in der nächsten Woche in meiner Sendung genau den Leuten stellen, die diese Entscheidung treffen. Und ich kann mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen. Jetzt habe ich so ein ganzes Potpourri, sorry. Ohne Wenn und Aber.
Würde ich jetzt sagen, wenn ich jetzt als Louis Klamroth hier sitze, dann nimmt mir jemand die Sendung aus der Hand. Du hast jetzt quasi schon einige so angesprochen, auch so was so ein bisschen Rituale sind, Vorbereitung, ihr spielt die Sendung durch, was super ist, was man so empfehlen kann, das komplett durchzuspielen, auch ob es eine Präsentation ist, also körperlich in die Situation auch wirklich zu gehen. Gibt es sonst noch irgendwelche Rituale, die du irgendwie machst, um dich ja in Stimmung zu bringen?
Ja, es ist ja so, wenn, also was heißt in Stimmung bringen? Das ist ganz komisch.
Damit es für dich gelingt, damit du dich, sag ich mal, ich sage ja immer, es braucht keine Anspannung, sondern es braucht diese entspannte Gespanntheit.
Dann ja, ich hab was ganz Komisches, dass ich kurz vor der Sendung werde ich immer total müde. Also es ist, ich fange an zu gehen. Ich denke, ich schlafe gleich auf der Stelle ein. Das ist ganz kurz vorher. Ich glaube, das ist jetzt komplette Laien-Theorie von mir, dass mein Adrenalinspiegel so hoch ist, dass der Körper das dann irgendwann kompensieren will und zieht das raus. Ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall total müde. Und ich überspiele meine Nervosität total, auch vor dem Team, indem ich völlig überbordend selbstbewusst da durchlaufe und noch ein paar Ansagen mache, ein paar Sprüche drücke, hier nochmal einen Spruch, da nochmal einen Spruch, ein paar Witze reiße. Das ist eigentlich immer das Zeichen. Wenn ich da so breitschultrig durchlaufe, dann wissen alle, okay, Luis ist saunervös. So, den lassen wir, wir lachen jetzt mal über seine Witze, auch wenn sie gerade nicht gut sind. So, ich fange dann an, mir völlig bescheuerte Gedanken zu machen, die auch nichts mit der Sendung zu tun haben. Ich denke dann irgendwie, warum fließt Luft nach oben oder keine Ahnung. Ja, so, bin kein Verschwörungstheoretiker, aber irgendwelche Fragen muss man sich ja stellen. Denk so irgendwie bescheuerte Sachen, die ich mir dann ausdenke. Und merke dann, muss mich dann zusammenreißen, weil ich merke, nee, jetzt geht's gleich los. Guck nochmal auf den Zettel drauf, liest dir das nochmal durch, atme dann tief ein, versuche so ein bisschen meine Atmung runterzufahren, weil tatsächlich, wenn ich super nervös bin, meine Atmung aussetzt und ich in meiner Anmoderation schon merke, ich kriege die Atmung nicht mehr hin und dann macht meine Lunge so ein bisschen zu.
Ja.
Das heißt, ich atme nochmal kurz vor zwei, dreimal durch, tief ein und aus, versuche, ist wahrscheinlich auch völlig esoterischer Quatsch, den ich jetzt erzähle, aber versuche mir zu denken, fahr deinen Puls stark runter, also ich denke mir das im Kopf, ich denke einfach ganz, also ich denke so, Luis, fahr jetzt runter, zieh deinen Puls runter, für mich funktioniert das irgendwie und dann lege ich los.
Ja, also funktioniert ja auch, also ich meine, funktioniert ja auch in die andere Richtung.
Genau, ich habe glaube ich nicht das Problem, mich auf Level zu bringen. Ich bin dann schon immer, bin schon immer auf dem Level. Ich habe mittlerweile, was wirklich beruhigend ist, die Erfahrung gemacht, dass ich weiß, ich kann mit Situationen, auf die ich nicht vorbereitet war, die überraschend sind, ob das in der Sendung ist oder ich moderiere auch ganz viele Veranstaltungen und Podiumsdiskussionen und so, auf die ich nicht top vorbereitet bin vielleicht, weil ich damit nicht gerechnet habe oder so, dann weiß ich, ich kann mit solchen Situationen umgehen mittlerweile. Das ist dann eine Erfahrung, die reinkommt. Und das sage ich mir auch vorher oft, nochmal vor so einer Podiumsdiskussion zum Beispiel, sage ich mir oft, Luis, du hast von diesen Dingern jetzt schon 100 moderiert. Es gab Momente, da warst du nicht darauf vorbereitet und das hast du trotzdem gut gemeistert. Und das wirst du auch dieses Mal machen. So, das sage ich mir halt vorher. Und dann bin ich eigentlich relativ beruhigt und dann klappt das meistens.
Und kann man auch sagen, ist eine super Taktik so, ne? Also, weil wir das in Stresssituationen oft vergessen, was wir alles schon gemacht haben, ne? Und es gibt die Metaphern aus allen Bereichen sind ja ähnlich, kommen auch in dem Podcast immer wieder vor. Ne, also so Geschichten wie von Vollprofis, wenn ich den ersten Ball nicht treffe, dann bin ich erstmal aus dem Spiel oder den ersten Ton im Lied nicht treffe, dann kannst du mich eigentlich erstmal wieder hinter die Bühne schicken. Obwohl das schon zigmal gemacht wurde und zigmal erfolgreich gemacht wurde. Und das, was du machst, also aus meinem Sprech würde ich sagen, ist halt so eine Form, ich erinnere mich daran, dass ich das wirklich kann.
So. Das und ich. Mir fällt gerade noch was anderes ein. Ich schirme mich quasi vor Feedback auf eine Art ab vom, also ich freue mich total, wenn ich merke, das Publikum geht mit, applaudiert auch an den richtigen Stellen und so weiter. Aber ich mache auch gedanklich fast so einen Wall da drum und weil mir Klaas Hofer Umlauf hat das neulich in seinem Podcast gesagt, eigentlich macht man doch alles, um Applaus von ganz bestimmten Leuten zu bekommen, die man vielleicht auch gar nicht richtig benennen kann, aber und bei mir ist es ähnlich. Ich mache die Dinge, die ich mache, um Anerkennung, Zuspruch von engen Freunden, von Familie zu bekommen und solange irgendjemand da im Publikum sitzt oder es mitbekommt, der mir nahesteht, von dem mir, dessen Urteil mir wichtig ist, ist mir eigentlich fast egal, was das Rest des Publikums, wie es reagiert, ob es das cool findet, ob es meine Fragen zu spitz findet oder ob es genervt ist von meiner Art zu fragen. Solange ich quasi das anerkennende Nicken im Augenwinkel habe von der Person, die mir nahesteht, reicht mir das eigentlich total. Und das hilft mir, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen Druck zu nehmen, weil ich weiß, da sitzt jemand, der wird mir, das im Übrigen, das ist jetzt aber wirklich interner, aber in der Sendung sagt mir meine Redakteurin, ich habe ja so einen Knopf im Ohr, wo ich die Zeiten reingesagt bekomme, sagt mir meine Redakteurin nach ungefähr 10 Minuten oder so immer, super, läuft gut. Ob es stimmt oder nicht, aber weil mir das ein gutes Gefühl gibt für die Sendung. Nach irgendeiner Frage sagt sie mir, top, super gemacht. Ja. Und obwohl ich weiß, dass das ein Ritual ist, dass sie es immer macht, ob es jetzt gerade gut läuft oder nicht, hilft mir das total. Ja. Das ist einfach so ein Rückkoppeln mit Leuten, auf deren Meinung ich Wert lege.
Ne? Ja. Und du es ernst nehmen kannst.
Ja,
ne?
Also in dem Falle gibt sie mir das, läuft gut, egal ob es gut läuft oder nicht. Aber es hilft als psychologischer Trick für mich zumindest.
Ja, und das kann super funktionieren und die Rückmeldung ist wichtig dann, ne? Dass man in dem Fall der Redakteurin das gibt, bitte mach das weiter, das tut mir gut. Und genauso darauf achten, wenn einem das nicht gut tut, das auch sagen. Ja. Also mir fällt sofort ein Bild ein. Ich habe, als ich Fußball gespielt habe, wirklich in einer Situation, ich glaube, mir 3 Herzen genommen und aus 35 Meter irgendwie den Ball aufs Tor schießen wollen. Der ging ungefähr 60 Meter übers Tor und mein Trainer rief von außen rein, mein Spitzname war immer Bobo. Bobo, super, zum Abschluss gekommen. Und in dem Moment schüttel ich nur den Kopf, sag so, ey, also das war wirklich die erste, nee. So, das war wirklich furchtbar. Also da drauf achten und die Rückmeldung geben. Ich sag, bitte, nächstes Mal bitte einfach, halt einfach das Maul. Nee, aber genau, also das an der Stelle eigentlich ein guter Tipp, ne, wenn man sagt, das tut mir an der Stelle gut. Und du hast gesagt, naja, eigentlich ist mir Publikum egal, meine Peergroup ist mir wichtig, an der Stelle. Also Publikum ist nicht egal, natürlich nicht. Ich glaube, wenn 80% des Publikums sagen würden,
klar.
Aber eigentlich geht es um die einem nahestehen.
Genau, also, was mir wirklich wichtig ist, ist die Rückmeldung von denen, die mir nahestehen. Und das ist, wenn die sagen, irgendwas war nicht gut oder das war scheiße, dann trifft mich das auch total. Trifft mich weniger, wenn das jetzt Leute sagen, die ich nicht kenne.
Und wann gelingt für dich ein Auftritt?
Wenn Leute, die mir nahestehen, sagen, das war gut. Nein, also es ist ein, ich glaube,
Will ich sagen, da machst du dich natürlich auch sehr abhängig von meinem externen Feedback.
Total. Da bin ich auch total. Da muss ich ganz ehrlich sein, ich bin vollkommen abhängig von externem Feedback. Also es ist, ich weiß auch, dass es vielleicht ungesund ist, aber ist einfach so. Ich bin da, es gibt Auftritte, die gelingen auch, wo jetzt niemand ist, der mir nahesteht, der es gesehen hat oder so. Da kann ich auch sagen, das war gelungen. Das sind Sachen, wo ich merke, da bin ich inhaltlich mit mir zufrieden gewesen. Also wie habe ich jemanden gestellt im Gespräch? Ne? Wie dann merkt man ja auch, man merkt, also ich, ist schwer zu beschreiben, aber man merkt ja so einen Flow, in den man reinkommt, dass man
irgendwie Automatismus.
Automatismus so, ne? Fast, aber der, so. Ja, aber der gut, ja. Der gut ja. Läuft. Also ja. Ein Automatismus hört sich fast schon so zu routinemäßig so an. Genau, sondern ein Flow, wie so eine gute Welle, die man reitet. Ja. Dann vergisst man meistens die Zeit. So, man ist in einem Gespräch drin oder in einer Moderation, und es geht am Ende raus und denkt sich, ja, top, das lief doch super. So, das gibt's schon auch, ne? Das ist jetzt nicht nur davon abhängig, ob da jetzt jemand ist, der mir nahe steht und mir zunickt. So, das wäre vermessen, aber ist ja jetzt nicht bei jedem meiner Auftritte jemand dabei, aber das gibt's schon auch. Und dann gibt's natürlich aber auch das Gegenteil, gibt auch Auftritte, wo ich sage, vergessen wir lieber schnell. Leider.
Hast du da ein Beispiel? Also hast du mal ein Beispiel, wo du sagst, ja ganz ehrlich, da habe ich gedacht, habe ich echt, also das sagen ja Comedians gerne, Musiker auch, da habe ich echt abgekackt, bin ich abgeschmiert irgendwie.
Ja, das ist bei mir, gab es auf jeden Fall. Bei der Sendung habe ich es noch nie richtig verkackt. Aber bei so Podiumsdiskussionen gab es schon mal auch eine Diskussion, wo ich gemerkt habe, da war ich einfach nicht gut vorbereitet. Da habe ich schleifen lassen, da war ich am Abend vorher vielleicht länger weg, war müde und sitze dann auf einer Diskussion und muss die drei GesprächsteilnehmerInnen eigentlich zum Diskutieren bekommen. Merke aber, ich stecke nicht so tief im Thema drin, dass ich da die richtigen Punkte anpieksen kann. Ja. Und dann antworten die einsilbig auf meine Fragen und lassen mich da auch so ein bisschen
verhungern.
Ja. Und dann merkst du irgendwann auch, die Leute sind gelangweilt auf der Bühne wie im Publikum. Ja. Ich kriege das Ruder nicht mehr rumgerissen, habe dann, ich glaube, 20 Minuten, also anderthalb Stunden sollte es gehen. Ich glaube, ich habe 1 Stunde 10 gemacht nur und dann abmoderiert.
Ja.
Da merkst du dann, da spürst du im Raum, okay, das ist jetzt nichts, keinen interessiert's. Und ich merke das aber auch, ja, während ich dann auf der Bühne bin schon. Und das ist schon hart. Also das ist schon sehr hart, wenn du merkst, du verlierst hier gerade den Raum, die Leute und du kriegst sie auch nicht zurück. So, die Feststellung ist schon brutal und du guckst auf die Uhr und weißt, ja, eigentlich musst du jetzt noch eine Dreiviertelstunde.
Gegenteil von dem Flow-Gefühl.
Gegenteil von dem Flow, da läuft es gar nicht. Du guckst auf deinen Zettel, wie viele Fragen habe ich noch vorbereitet? Und da bist du schon ganz, ganz alleine auf einmal, ne? Da ist dann, da bist nur du und da hast es auch nur dir vorzuwerfen.
Und hast du, der Vorwurf ist natürlich, wo ich was sage, der Vorwurf ist natürlich immer Stress, ne? Der Vorwurf ist dann immer, da gehen die Fäuste hoch gegen dich selber in dem Moment, ne? Und da würde ich sagen, das ist natürlich in dem Moment auch eine Strategie, die das sogar verschlimmert.
Ja.
Ja, würde ich sagen, ne? Also eigentlich, das wäre auch die Frage, weil du so viele Situationen hattest, wo du gemerkt hast, das läuft irgendwie nicht so gut, aber das, ne, das berühmte Ruder rumreißt, das ist denn dann, hast du da eine Strategie, wo du sagst, die dir hilft, da wieder rauszukommen?
Ja, ich glaube, in einem, weil meine Auftritte ja immer im Zusammenspiel mit anderen sind.
Ja.
Ne? Also ich bin immer im Gespräch mit jemandem. Ja. Es gibt mal kurze Passagen, wo ich alleine moderiere auf der Bühne oder aber meistens hängt es ja immer von meinen Gesprächspartnern ab und dann ist es immer ein Zusammenspiel eigentlich. Das heißt, so ein Ruder rumreißen kann man nicht ganz alleine. So, das muss man immer zusammen mit dem Partner, der Partnerin machen, die da mit einem auf der Bühne steht.
Ja, also der Gast muss auch liefern.
Der Gast muss auch liefern, klar. Ganz, ganz genau. Also das ist ja, finde ich auch im deutschen Fernsehen auch, jetzt mache ich eine große Kurve hier, aber
gucken wir mal.
Im Fernsehen ja auch immer so, im Entertainment-Shows, dass in Amerika, wenn man sich Late-Night-Shows anguckt, da liefern die Gäste Anekdoten ab ohne Ende. Die sind natürlich vorher abgesprochen, das ist alles, ist klar.
Ja.
Aber da weiß der Gast, das ist hier, er muss liefern. Der kommt da nicht hin, wird irgendwie gefragt und erzählt dann zwei Sachen, sondern das ist ein Auftritt, so, ne? Also in Deutschland fehlt das, finde ich, oft. Und ähnlich, ich meine, ich mache keine Entertainment-Shows oder Entertainment-Moderationen, aber ähnlich ist das, finde ich, auch in einem Gespräch auf einem Podium oder so. Da muss der Gast halt auch mitspielen und mithelfen und spannende Dinge erzählen. Und gab aber auch schon coole Momente, wo ich mit einem Gesprächsteilnehmer auf der Bühne war. Wir beide merkten, oh, jetzt kommen wir irgendwie, so jetzt flacht's langsam ab. Und wo wir uns beide angeguckt haben und, glaube ich, nonverbal kommuniziert haben, nee, jetzt reißen wir es nochmal zusammen rum. Und dann irgendwie auf lustigere, spannendere Themen gekommen sind und so. Das gibt's schon auch immer, aber hängt auch davon ab, dann wie das Feedback des Publikums, glaube ich, in dem Moment ist. Ne? Wenn man das Publikum schon verloren hat, dann kannst du es eh vergessen. Aber es gibt schon immer Momente, wo man es dann auch mal rumreißt.
Letzter Part, du hast Fußball gespielt.
Mhm. Ich spiele es immer noch.
Du spielst immer noch?
Zweimal die Woche, ja.
Mit Choupo-Moteng hast du auch gespielt. Gab es da mal ein Idol, also kannst du dir da vorstellen, wenn du da auf einer gewissen Bühne spielst oder ein Idol irgendwie vielleicht entgegen, wo du sagst, boah, da wäre ich ja wirklich nochmal richtig aufgeregt.
Ja, natürlich, also klar, ich bin müsste ich Fußball spielen mit, ich durfte schon, ich hatte das große Glück, ich durfte mit Per Mertesacker Fußball spielen, Clemens Fritz war es, glaube ich, damals und so. Ich habe schon mit so ein paar richtig guten Kickern durfte ich schon Fußball spielen, auch vor richtig Publikum, bei so Charity-Spielen.
Ja.
Aber da bin ich richtig nervös, klar. Wenn ich da auf Platz stehe und da spielst du den Pass nicht richtig zu einem Mertesacker Und der reißt die Arme hoch und sagt, Luis, was machst du hier? So, da wirst du, ich durfte auch einmal zum Beispiel im St. Pauli-Stadion spielen, vollbesetztes Stadion. Da ist man richtig nervös, aber es pusht einen auch total. Ich bin dann ja meistens jetzt nicht mehr, damals war ich immer der Jüngste auf dem Platz. Und da hast du natürlich erstmal so die Sympathien vom Publikum, und wenn die dich dann anfeuern, dann bist du auf einmal 10 km/h schneller, als du es je gewesen bist. Aber klar, wenn man jetzt so, die Idole meiner Jugend, Ebbe Sand, Yves Eigenrauch, also alles Schalke-Spieler, mit denen mal, wenn ich mit denen kicken müsste oder so, da wäre ich schon sehr nervös. Ja.
Bester Nationaltrainer?
Den
muss einfach rein.
Den es gab oder der es werden könnte.
Oh, wir nehmen beides.
Ich war also Jogi Löw war einer der besten, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob sein Zenit nicht überschritten ist in der Nationalmannschaft. Berti Vogts fand ich einfach immer faszinierend.
Er konnte ja übers Wasser laufen.
Er konnte übers Wasser laufen, ja. Ich glaube, Julian Nagelsmann wäre ein Top-Nationaltrainer. Wenn ich jetzt Jürgen Klopp sage, sind sich, glaube ich, eh alle einig, dass es zum Ende seiner Karriere muss er es eigentlich nochmal machen. Halte ich schon für einen guten. Und ich glaube,
wäre schon geil,
ja. Ich glaube, Miroslav Klose könnte zu einem sehr guten werden.
Spannend.
Also jetzt ein Hot Take, wie man auf Twitter sagt, aber ich glaube, der könnte ein sehr guter werden. Der hält sich ja jetzt auch gerade
schön zurück.
Der hat die ganzen Erfahrungen gemacht, der weiß genau, was da in den Köpfen vorgeht von den Spielern. Ich glaube, der könnte es gut werden.
Der spricht, seine Prosodie, die Melodie der Stimme ist nur so.
Ja, das
monoton.
Das kannst du ja alles trainieren.
Alles trainieren.
Außerdem, du hast das Sommermärchen gesehen, wahrscheinlich den Film, also wie Jürgen Klinsmanns Stimme sich überschlägt, wenn der da in der Kabine rumschreit, da kannst du in normalen Momenten das auch nicht ernst nehmen, so, das ist, dann kann das ein Miro Klose auch.
Ich will auch sagen, Berti Vogts, ich fand den Spruch so genial.
Ja.
Selbst wenn ich übers Wasser laufen, wie war das, wenn ich übers Wasser laufen würde, wenn Leute immer noch sagen
ja, ihr habt,
genau, ich kann nicht, guck mal, der kann nicht schwimmen.
Ja, genau.
Also für mich, ehrlich gesagt, sogar derjenige, der am meisten unterschätzt wird und eigentlich so den Wegbereiter für Klopp und so gewesen ist, würde ich sagen, an der Stelle. Wir sind am Ende.
Das hat ja gar nicht wehgetan.
Ja, das konnte ich auch jetzt nicht machen, das wäre nicht fair gewesen. Nein, an der Stelle, Luis, vielen, vielen Dank.
Ich danke dir, Boris. Ich habe nicht gemerkt, welchen Spruch du versteckt hast.
Yes! Ich muss aber...
Ich habe es auch vergessen, ehrlicherweise.
Du hast ihn nicht eingebaut, ne?
Doch, ich habe einen eingebaut.
Du hast einen eingebaut?
Ja, sicher, klar.
Fuck. Ich habe es nicht gemerkt. Lass mich nochmal kurz nachdenken.
Meiner war schon relativ offensichtlich, also...
Ja, danke. War auch schlecht. Ja, vielen Dank.
War auch schlecht eingebaut. Weil löst du erstmal auf, was war denn deiner?
Meiner war, dass Berti Vogts eigentlich unterschätzt war und der Wegbereiter für den Klopp. Warum soll ich sonst noch mit dir über Fußball reden?
Da habe ich dir mal eine gute Vorlage gegeben. Okay.
Ja, das war wirklich Gold wert. Vielen Dank dafür.
Meiner war sehr fies. Ich lese ihn nochmal vor. Wieso fließt warme Luft eigentlich nach oben? Ich bin ja kein Verschwörungsspinner, aber Fragen muss man doch stellen. Das habe ich gesagt, als ich meinte, so kurz vor der Sendung stelle ich mir nochmal komische Fragen.
Also liebe Hörerinnen, das war wirklich kein Tipp, den man sich, sondern das war wirklich Quatsch. Ich habe da kurz gezuckt.
Ich habe es gemerkt.
Ich habe kurz gezuckt und wollte auch, ne, wieder interessant, weil ich dann sage, biege ich da jetzt ab auch. Ne?
Ja.
Jetzt als Interviewer, ich will ja auch in einer offenen Haltung bleiben, so, und sagte, okay, biege ich da jetzt ab, um zu fragen, nutzt du das als Ablenkung bewusst?
Ja, gut, dass du da nicht nachgefragt hast, weil dann hätte ich mir irgendwas ausdenken müssen.
Ja, okay, ich bin weiterhin bei 0 Punkten in diesem Spiel, und falls nächstes Mal die Spiel nicht vorkommt, dann hat das nichts mit meinem Ego zu tun. Luis, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke, Boris, hat Spaß gemacht.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Boris Beimann. Unterstützt durch Lars Hillejan, Michael Schellberg, Moritz Künster und Sarah Liel.